SRF 2 Kultur.
Die Sendung Reflexe, am Mikrofon Christoph Keller. Bis heute steht sein Name für Gemeinheit, für fiese Praktiken. Sein Name steht für etwas, das man einem Menschen nicht ohne weiteres nachsagen will. Er sei ein Sadist. Der Marquis de Sade, er war ein Frauenheld, ein Libertin, ein Fantast und ein Literat und der Philosoph, der in den Urgründen der Sexualität das Böse entdeckte und damit die Lustbarkeiten des Barocks entzauberte.
Komm schon, jetzt gib's mir richtig! Na los!
Bis in die rückwärtigen, etwas schmuddeligen Kammern einschlägiger Websites zieht sich sein Name.
Oh, fester! Komm schon!
Wollt ihr noch mehr?
Ja, mehr!
Der Marquis de Sade, dessen Name für alles steht, was an perfiden, gemeinen Praktiken auch nur denkbar ist, der Marquis de Sade, der bis heute die Fantasien mancher beflügelt, die sich dem Sex, der mit Unterwerfungsritualen spielt, zugewandt haben, mit realen oder gespielten Zufügungen von Schmerz beflügelt. Wer aber war er, der Marquis de Sade? Vor allem dies, ein Denker seiner Zeit.
Er markiert einen äußersten Punkt, einen Punkt des schwärzesten Nihilismus, der Hoffnungslosigkeit, Aussichtslosigkeit.
Volker Reinhardt, Historiker und Biograf des Marquis de Sade. De Sade oder die Vermessung des Bösen heißt seine Biografie, die vor kurzem erschienen ist.
Der Mensch ist eine Anhäufung von Materie, die wie ein Insekt wieder vergehen wird.
Und der Mensch ist böse im Grunde. Volker Reinhardt, der an der Universität Fribourg Geschichte der Neuzeit lehrt, ein Gelehrter mit einem offenen, neugierigen Blick, Volker Reinhardt beschäftigt sich seit seinen Studienjahren mit der Figur des Marquis de Sade. Er schickt voraus, de Sade war kein Sadist.
Er hätte den Vorwurf selber, Sadist zu sein, zurückgewiesen. Ich bin kein Mörder. Ich erforsche, was die Menschen zum Mord treibt. Und deswegen gehe ich in meinen Versuchsanordnungen relativ weit, aber ich überschreite die Grenze nicht.
Volker Reinhardt, der auch schon zu Papst Alexander VI. Und zu Machiavelli sehr lesenswerte Biografien geschrieben hat, er sagt, der Marquis de Sade, der so exzessive, heftig sexualisierte, orgiastisch aufgeladene Bücher wie Justine oder Die Nachteile der Tugend geschrieben hat, der Marquis de Sade tauge nicht einmal für die pornografische Lektüre.
Er benutzt das menschliche Sexualverhalten als ein Instrument der philosophischen Erkenntnis und sicherlich auch als eine Art argumentativen Brandbeschleuniger, um seine Philosophie, die anstößig genug ist, noch skandalöser zu gestalten. Er will bis zum Äußersten provozieren.
Donatien Alphonse François de Sade wurde am 2. Juni des Jahres 1740 in Paris geboren. Sein Vater war ein Adliger aus der Provence, seine Mutter war ebenfalls adligen Geblüts. Donatien war der einzige Sohn der de Sades und er erbte den Titel eines Marquis. Die Zeit, in der er hineingeboren wurde, sie war ein Zeitalter des Wandels, des Übergangs, vor allem für den Stand der Adligen. Die Adligen lebten in Pracht und Luxus, bauten sich die schönsten, weitläufigsten Schlösser in dieser Zeit, genossen darin die Ausschweifungen aller Art, vom Tanzabend über das Trinkgelage hin zum orgiastischen Treiben und gleichzeitig schwante dem Adel, dass die Zeiten adeliger Blüte zu Ende gingen. Ein leichter Hauch der Dekadenz wehte auch durch den Ort, an dem der kleine Donatien Alphonse aufwuchs. Das Schloss seines Onkels, des katholischen Priesters Abbé Jacques-François-Paul Aldonce, eines gelehrten, renommierten Forschers, der über den Humanisten Petrarca forschte. Und zugleich, sein Onkel war ein Schürzenjäger oder, wie man damals sagte, ein Libertin, Priesteramt hin oder her. Auch der Marquis wurde früh nach dem Besuch des Jesuitenkollegs in Paris, später auch als Offizier in der französischen Armee, zu dem, was beinahe jeder Adelige seiner Zeit war, zum Libertin.
Der Libertin ist erst einmal der Schrecken seiner Väter.
Er war einer von denen, die so verschwenderisch lebten, dass sie jedes Erbe verprassten, jedes.
Es ist eine junge Generation von adligen oder reichen Bürgerlichen, die in den etablierten Strukturen von Staat und Gesellschaft keine Aufgabe mehr für sich sieht.
Eine Generation von wild gewordenen jungen Adligen, etwas lost, etwas verloren in ihrer Zeit.
Die nach neuen Wegen der Selbstprofilierung, des sozialen Wettbewerbs, des Prestiges sucht und in einer ganz bestimmten aristokratisch geprägten Form von Verhalten findet, das sich wiederum sehr stark durch die Abweichung von bürgerlichen Moralnormen definiert.
Das kulturelle Kapital, das sie anhäuften, war der Luxus und vor allem die Zahl und den Status ihrer Geliebten.
Der Adlige, der sich in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts vom aufgeklärten Bürger mit seiner penetranten Tugendmoral ausgestochen sieht, muss neue Profilierungswege finden. Er findet sie in einem Sozialverhalten, das bestimmten Formen des 21. Jahrhunderts vielleicht nicht so fremd ist, im Luxuskonsum.
Und darin war der Marquis de Sade top, sagt Volker Reinhardt.
Wer hat die tollste Kutsche, wer hat die teuerste Mätresse? Und speziell in einem adligen Wettbewerb der Potenz der Sexualität, wer hat die angesagteste Mätresse, die schönste und verrufenste Sängerin oder Tänzerin? De Sade beteiligt sich an diesem Wettbewerb jahrelang und er ist, glaube ich, auch gut platziert in diesem Wettbewerb, also sicher unter den Top 10, wahrscheinlich sogar teilweise Top.
Der Marquis, ein Kind seiner Zeit, ein Kind seiner Schicht. Er verlustbarte sich durch die Betten aller Mätressen von Paris und die Praktiken des Peitschens, des Schlagens während dem Sex, Dinge, die er mochte. Auch darin war de Sade kein Besonderer. Alle taten das. Aber etwas war anders bei ihm, dem Marquis.
De Sade selbst hat seine Orgien als Feldforschung, als Basisexperimente mit Menschen gesehen. Er hat sich als Galilei der menschlichen Seelenabgründe definiert. Er wollte als empirischer, also eigene Erfahrung verwertender Menschenkundler in bislang unbetretene Zonen vorstoßen. Und das waren eben Grenzbereiche der menschlichen Sexualität, die seiner Ansicht nach unausgelotet geblieben sind.
Sagt Volker Reinhardt, Autor der jüngsten, umfassendsten Biografie über den Marquis de Sade. Des Marquis erster, soweit bekannter Exzess, er geschah im Oktober 1763 und führte zu großem Aufsehen. Sein zweiter an einem Ostersonntag, dem 3. April 1768, die Quälung der Baumwollspinnerin Rose Keller, führte zu einem Skandal.
De Sade drängte die inzwischen Nackte in einen Nebenraum und fesselte sie mit Hanfseilen bäuchlings an ein rot-weißes Sofa. Ihren Nacken bedeckte er mit einer Art Muff. Danach entledigte sich auch De Sade seiner Kleidung, legte eine ärmellose Weste an und schlang sich ein Tuch um den Kopf. So kostümiert ergriff er eine Rute und schlug sein Opfer kräftig. Als die Baumwollspinnerin zu schreien begann, zog er ein Messer und drohte, sie zu töten, wenn sie nicht unverzüglich Ruhe gebe. Abermals malte er ihr aus, wie er ihre Leiche eigenhändig in seinem Garten verscharren werde. Doch Rose Keller hörte nicht auf, sich lauthals zu beklagen.
Die Session wurde in der Gesellschaft ruchbar. Der Marquis, inzwischen verheiratet mit René Pélagie de Montreuil, einer in den Adelsstand gehobenen Bürgerlichen, der Marquis geriet ins Gerede. Und er wurde verhaftet, wie schon beim ersten Exzess. Aber nicht der Exzess an sich war das Problem, Volker Reinhardt sagt.
Seine Orgien oder Ausschweifungen, Debauche, wie man im Französischen damals sagte, fielen eigentlich, wenn man die Sittenpolizeiprotokolle dieser Zeit anschaut, nicht wesentlich aus dem Rahmen. Objekte, in Anführungsstrichen, ein schauriges Wort, waren ja auch bezahlt dafür.
Ausschlaggebend war, dass der Marquis seine Exzesse mit ausgesprochen blasphemischen Stellungnahmen verband. Aus seiner Abneigung, ja seinem Hass gegenüber allem, was mit Religion zu tun hatte, machte er keinen, aber auch gar keinen Hehl.
de Sade verknüpfte das mit einem unauslöschlichen Hass auf das Christentum und die Kirche. Und er hatte eine merkwürdige Vorliebe, seine Orgien an hohen kirchlichen Feiertagen abzuhalten. Das machte ihn doppelt angreifbar und verletzlich. Und auf diese Weise wurde er zum idealen Sündenbock seiner Zeit.
Ein Blasphemiker, ein Provokateur, ein Apostat, der seinen Hass gegen das Christentum öffentlich kundtat. Von nun an war die Sittenpolizei hinter ihm her. Der Inspektor Marais wird ihn ein Leben lang verfolgen. Was aber wollte der Marquis de Sade?
Ich glaube, es ging ihm um das, was ich im Untertitel meiner Biografie zusammenzufassen versuchte, um die Ausmessung, um die Vermessung des Bösen, weil er der Meinung war, dass dieses Böse in jedem Menschen schlummert und auch je nach Situation jederzeit aktiviert werden kann.
Und sichtbar gemacht werden muss. Volker Reinhardt, der sagt,
diese Grenzbereiche des Menschen, die für ihn eigentlich Zentralbereiche des Menschen waren, sah er aufgrund von lächerlichen, hinderlichen Konventionen von Kirche und Staat als unerforscht an. Also ich glaube, er hat sich als ein Pionier der 150 Jahre später, hätte man vielleicht gesagt, der praktischen Psychologie und Philosophie gesehen.
Seine Exzesse, seine Orgien waren Experimente. Sie waren Versuchsanordnungen durchaus naturwissenschaftlicher Art.
Ja, also nach all dem, was wir über die Akkulturierung des Marquis wissen, ist er durchaus auf der Höhe der Zeit. Er hat seine entsprechenden Texte, Newton und so weiter, gelesen. Er ist gebildet. Das ist sicherlich auch ein Verdienst seines Libertin-Onkels im Schloss Saumann. Er überträgt ganz sicherlich Vorstellungen der Naturwissenschaften auf den Menschen, wobei eben die Disziplinen in dieser Zeit auch nicht klar geschieden sind.
Und er verglich sich durchaus mit einem der größten Naturwissenschaftler.
Er zieht diese Analogie ja auch mit diesem berühmten und bemerkenswerten Vergleich zu Galilei, der die Gesetze der unbelebten Körper erforscht, während er die der belebten Körper oder zumindest zeitweise belebten Körper erforschen will. Dieser Vergleich ist durchaus ernst gemeint.
Der Marquis de Sade, verheiratet inzwischen Vater zweier Söhne, reiste zwischen dem Schloss, das er geerbt hat, dem Schloss Lacoste in der Provence und Paris hin und her. Er fuhr nach Amsterdam, nach Brüssel. Er unterhielt Liebesbeziehungen aller Art. Noch hat er keine Zeile geschrieben, nichts veröffentlicht von dem Anstößigen, wofür er später so sehr in Verruf geriet.
Justine, sagt Ambrosius, ist dazu verurteilt, ihren Hintern mit der Zunge auszuwischen. Ein anderes Mädchen wird die Glieder unserer Lustknaben nacheinander in unsere Hintern einführen. Einer von den Letzteren wird unseren Penis lecken, ein anderer uns in den Mund furzen. Ist das alles? Fragt Silvester.
Noch sind seine Exzesse wie Laborsituationen, in denen er experimentierte, erkundete, an die Grenzen des Erlebbaren, des Erträglichen ging. Und er ging dabei immer weiter, drang in neue, unerforschte Gebiete vor.
Am 27. Juni 1772 kommt es zur Bonbon-Affäre in Marseille. Zusammen mit seinem Diener feiert de Sade eine Orgie mit mehreren jungen Prostituierten, in deren Verlauf es auch zu homosexuellen Akten kommt. Dabei drängt er den jungen Frauen Dragés auf, die spanische Fliege enthalten und deren Gesundheit aufs Schwerste in Mitleidenschaft ziehen. Nach polizeilichen und medizinischen Untersuchungen wird er am 12. September 1772 wie sein Diener vom Parlament in Aix-en-Provence wegen Giftmordes und Sodomie zum Tode verurteilt. Sein Konterfei wird verbrannt.
Nun war er auf der Flucht und er blieb auf der Flucht eigentlich für den Rest seines Lebens. Italien, Verhaftung, Ausbruch aus dem Gefängnis. Er experimentierte weiter, im Verborgenen auf seinem Schloss Lacoste, im Beisein seiner Frau. Erneute Flucht, erneute Orgien, immer an der Grenze von Folter. Er wollte herausfinden, wie weit man gehen konnte. Warum, fragte ich Volker Reinhardt, den Biografen, warum diese Besessenheit?
Warum Sexualität? Ich glaube, da müssen wir wieder auf de Sades nihilistische Philosophie zurückgreifen. Die Natur hat dem Menschen diesen Trieb eingepflanzt. Nicht aus Liebe zum Menschen, sondern weil sie sich auf diese Weise des Menschen bedienen kann. Die Natur ist auf permanente Veränderung angewiesen. Der Mensch muss ihr dabei helfen. Er muss zeugen und zugleich zerstören.
Hier setzte er also an mit seinen Laboratorien der Lust, die nie so weit gingen wie seine späteren Texte.
In einer der gespenstischen Szenen der letzten Fassung der Justine ist ja auch ein Schurke am Werke, der permanent Kinder zeugt, um sie dann auf bestialische Weise zu töten. Also eine der grausigsten Szenen einer fiktionalen Welt, die der Marquis nicht als Gebrauchsanweisung für lebende Menschen verstanden hat. Also Sexualität ist eigentlich das einzig wirkliche Wesen des Menschen. Und die Sexualität ist das Gängelband, an dem die Natur den Menschen führt.
Die Sexualität, das war die luzide Erkenntnis des Marquis. Die Sexualität ist der Kern, die Wesensart des Menschen an sich. Hier befinden sich alle Anknüpfungspunkte für ein philosophisches Nachdenken über Macht, über Verführung, über Lust.
Damit denkt er manches voraus, was Sigmund Freud im Wien das Fantasiejägle geschrieben hat. Der Mensch ist nicht Herr im Haus, um eine berühmte Formulierung zu benutzen. Die Aufklärung, die glaubt, dass man seine Leidenschaften mit der Vernunft beherrschen kann, täuscht sich. Es ist umgekehrt. Die Leidenschaften beherrschen den Menschen und die Raison, die Vernunft. Das sagen auch seine bekennenden Menschenzerfleischer in den Romanen. Wir philosophieren so, wie es uns die Libido eingegeben hat.
Keine, um es mal so zu sagen, keine sehr freundliche Sicht auf den Menschen. Sexualität steuert den Menschen.
Ja, und zugleich ist es in einer qualvollen, sinnentleerten, von Leid und Entbehrung gezeichneten Welt die einzige Quelle der Lust. Also die Natur hält den Menschen damit bei der Stange. Sie hält ihn auf diese Weise auch vom Massenselbstmord ab, denn mehr Genuss ist dem Menschen eigentlich nicht gegeben. Deswegen ist die Sexualität der Trieb, durch den man den Menschen am klarsten und profundesten erkennen kann.
Gib's mir richtig! Na los, du kannst das doch besser, Liebes! Fester! Komm schon!
Mit dieser negativen Anthropologie stellte sich der Marquis de Sade nicht eigentlich gegen die Aufklärer. Er trat an als der Aufklärer der Aufklärung gewissermaßen. Und er stellte sich damit auch gegen diesen einen, der das Gute im Menschen ins Zentrum seiner Philosophie rückte und auch seiner Naturgedanken. Er stellte sich gegen Jean-Jacques Rousseau, einen Zeitgenossen, den der Marquis de Sade wohl ebenso verachtete wie den gesamten Klerus, das Christentum insgesamt, die Kirche.
Ja, dazu bekennt er sich auch. Auch aus sozialer Verachtung. Rousseau, das ist der philosophierende Kleinbürger aus Genf. Da ist eine gehörige Portion aristokratische Arroganz mit eingeschlossen. Aber Rousseau zu widerlegen ist letztendlich, sagen wir einmal, der theoretische Rahmen seiner Menschenexperimente und vor allen Dingen dann seiner großen Texte, die ja dann an die Stelle der praktischen Experimente treten. Und in diesen Schriften geht es tatsächlich um die Widerlegung des rousseauischen Menschenbildes.
Bald schon wurde des Marquis praktische, experimentelle Erkundung der menschlichen Urgründe in der Form von Orgien abgelöst durch die philosophische, die literarische Reflexion. Zwangsläufig sozusagen. Denn der Marquis wurde am 13. Februar des Jahres 1777 verhaftet, einen Tag nach seinem Freispruch durch das Parlament von Aix-en-Provence. Noch einmal gelang ihm die Flucht, dann verschwand er für die nächsten 11,5 Jahre im Gefängnis, zuerst in Vincennes bei Paris, dann in der Bastille. Und dort begann er zu schreiben.
Das sollte die Hauptaufgabe der Philosophie sein, die Mittel und Wege zu erforschen, denen sich das Schicksal zur Erreichung seiner Ziele bedient. Daraus müsste sie dann Verhaltensmaßregeln für den armseligen Zweifüßler, Mensch genannt, herleiten, dass er auf seinem dornenvollen Pfade nicht immer abhängig sei von den bizarren Launen jener dunklen Macht, die man nacheinander Bestimmung, Gott, Vorsehung, Zufall getauft hat.
So beginnt sein Skandalwerk Justine oder die Leiden der Tugend. Ein Appell zur Einsicht, nicht zu glauben, dass der Mensch gut sei. Und wie schlecht er sei, das zu beweisen, bemühte sich der Marquis zu zeigen auf den nächsten Seiten, auf den vielen Seiten, in denen er schilderte, wie unnütz, wie töricht es ist, ein Leben in der Tugend auch nur zu denken. Und wie sehr der Mensch seinen Trieben der unerbittlichen Herrschaft der Natur ausgeliefert ist.
Mut, meine Freunde, fuhr der Redner enthusiastisch fort. Dank der Festigkeit unseres Charakters sind wir auf dem Gipfelpunkte der vorbedachten Verderbtheit angelangt. Nichts möge uns jetzt zurückhalten. Erinnern wir uns wohl, dass nur der unglücklich ist durch Frevel, der auf halbem Wege stehen bleibt.
Und der Marquis blieb nicht auf halbem Wege stehen, nicht in seinen Schriften.
Ambrosius ließ sich von hinten bearbeiten und tat Fleur d'Épine desgleichen, während er eine Scham leckte. Er stach Mariettens schöne Augen mit einer goldenen Nadel aus und schnitt den kleinen Finger der rechten Hand Octavias ab. Er ergoss seinen Samen. Das versetzte ihn in solche Wut gegen Fleur d'Épine, dass er ihr sofort 300 Peitschenhiebe versetzte, obwohl er nicht mehr in Erektion war.
Er trieb sie bis zum Exzess, seine Fantasien, die Schilderungen schwerster, vor allem sexueller Aberrationen. Dabei ging es ihm bei alledem um eins, um die Entlarvung von Heuchelei, von Bigotterie, von christlicher Tugendheuchelei, von aufgesetzter Anständigkeit. In den 120 Tagen von Sodom wurden Gewalt, Macht und Unterdrückung in der Laborsituation eines Schlosses mitten im Schwarzwald detailliert geschildert.
Letztendlich ist auch dieser Roman, dieses Romanfragment der 120 Tage von Sodom eine groß angelegte Versuchsordnung, wie sich Menschen unter den extremsten Bedingungen, die Menschen Menschen zufügen können, verhalten. Das große Rätsel ist ja, warum wehren sich eigentlich die Opfer nicht?
Fragt Volker Reinhardt. Das Schloss, die Abgeschiedenheit der Mauern, es ist der Lieblingsort des schreibenden Marquis.
Das erste große Folterschloss Stilling im Schwarzwald ist eine Utopie. Utopie heißt ja Unort, ein Ort, den es so nicht gibt. Im Schwarzwald angesiedelt, aber der Schwarzwald erreicht nie und nimmer diese alpinen Höhen und diese schroffen Gipfel. Das ist eine ironische Konstruktion. Die klassischen höfischen Romane kennen den Locus Amoenus, den lieblichen Ort, der hier also mit allen nur denkbaren grausigen Details ins Gegenteil verkehrt wird.
So hat der Marquis in seinen Schriften nicht nur einen Teil der freudschen Theorie vorweggenommen, wonach die Sexualität der Urtrieb des Menschen sei, sondern er war auch ein Sozialpsychologe avant la lettre, einer, der das Milgram-Experiment zum Testen menschlicher Grausamkeit gewissermaßen vorwegnahm. Das Milgram-Experiment wurde erstmals 1961 durchgeführt und es bewies auf erschreckende Weise, zu welchen Quälereien Menschen fähig sind, wenn man es ihnen befiehlt.
Es gibt ein unfehlbares Kriterium, das den realen Marquis de Sade von seinen Fantasiegestalten unterscheidet. Seine fiktionalen Protagonisten sind feige, bis zur Lächerlichkeit feige. Und es ist eine interessante psychologische Erkenntnis, dass extreme Grausamkeit und Feigheit offenbar zusammengehören.
Man muss sich das vorstellen. Der Marquis, der lebenslustige Libertin, der jeden Hintern und jedes aufblitzende Auge als Reiz wahrnahm, in seinen frühen 40ern, nunmehr eingesperrt hinter Gittern. Er schrieb, was das Zeug hielt, grausam sexualisierte Romane und Traktate, zeitgeraffte Handlungen, die Schilderungen niedrigster Triebe. Während es draußen brodelte, gleich unten vor den Gefängnismauern. Da gingen tiefe Risse durch das soziale Gefüge. Revolutionäre Stimmung machte sich breit, der Adel so lange und so lustvoll im Sattel, der Adel wankte. Und der Marquis sah und hörte das alles von seiner Zelle aus in der Bastille. Über ein Urinoir, ein langes Rohr zum Urinieren, hielt er Brandreden an das Volk und wurde daraufhin nach Charenton verlegt. Als er freikam, war die Revolution geschehen, die Bastille war geschleift, der König war gestürzt. Für den Marquis de Sade
ist es eine einzigartige Grenzerfahrung, in wenigen Jahren von der absoluten Monarchie bis zu einer radikal-demokratischen Republik vorzustoßen. Und diese Grenzerfahrung, auch wenn sie Todeserfahrung werden kann, will sich de Sade nicht entgehen lassen.
Und so wurde er, der libertine, adelige Marquis de Sade, zum Citoyen Sade, der sich nicht nur auf die Seite der Revolution schlug, sondern sogar Ämter übernahm. Er wurde Revolutionsrichter, fiel aber in Ungnade, wurde verhaftet und entging nur knapp und mit sehr viel Glück der Guillotine. De Sade also ein Revolutionär? Nur bedingt, sagt Volker Reinhardt.
Also die erste Phase der Revolution hat ihm sicherlich gefallen. Sie befreit ihn ja auch. Die jakobinische Phase ist dann tatsächlich ein Ausgleiten in einen Terror, der schlimmer ist als die Willkürherrschaft des Ancien Regime.
Und so schrieb der Marquis denn auch?
Ich habe von allen Regimen eigentlich nur Nachteile erfahren. Also sinngemäß könnte man wohl ergänzen, am besten wäre ein Staat, der mich in Ruhe lässt und mir zugleich Rechtsgarantien liefert.
Musik Justine wurde publiziert, anonym. Aber bald einmal wurde er als Autor verdächtigt. Es gab einen Skandal. Es gab auch einen Skandal nach dem Erscheinen der Verbrechen der Liebe, nach dem Erscheinen der Philosophie im Boudoir. Der von seiner René Pélagie geschiedene Marquis, der mittlerweile zurückgezogen in durchaus monogamer Beziehung zur Schauspielerin Marie-Constance Quesnay lebte, er verbrachte knapp 10 Jahre in revolutionärer Freiheit, immer angefeindet, verfemt, verkannt. Am 6. März 1801 wurde er verhaftet, kurz nach der Publikation von Juliette, der Fortsetzung der Justine. Der Marquis de Sade, krank, müde, mit einer unglaublichen Leibesfülle, kam schließlich sehr wohlwollend protegiert von deren Direktor in die Heilanstalt für Geisteskranke von Charenton, wo er schrieb und mit den Insassen Theaterstücke inszenierte. Wegen der Skandalträchtigkeit ihres Autors pilgerte die ganze Pariser Bourgeoisie nach Charenton, aber die Stücke waren von fast schon gemeiner Harmlosigkeit, des Marquis letzter Coup gegen die bigotte Gesellschaft seiner Zeit. Er verstarb friedlich in seinem Bett am 2. Dezember 1814. Was blieb? Saat blieb. Über die Jahrhunderte hinweg und seine Fragestellungen provozieren bis heute. Volker Reinhardt.
Ist das menschliche Leben wirklich so wenig lebenswert? Müssen wir dem Menschen in allen Situationen misstrauen? Besteht der Mensch wirklich nur aus Egoismus und Hedonismus? Ich hoffe nicht. Aber diese Fragen provoziert es hart und insofern verändert seine Lektüre.
Und er hat viele verändert. Seine Bücher verkauften sich über den Ladentisch oder unten durch und sie galten als Geheimtipps. Die 120 Tage von Sodom erschienen 1904 unter einem Pseudonym. Skandale verhinderten die Gesamtedition seiner Bücher immer wieder. Erst in den 1980er Jahren erschienen sie in der Bibliothèque de la Pléiade als Gesamtausgabe. Auf dem Weg dorthin haben sie Charles Baudelaire inspiriert, André Gide, die Surrealisten. Albert Camus hat sich mit de Sade auseinandergesetzt, auch der Soziologe Georges Bataille, auch Theodor Adorno. Also all jene Schriftsteller, Philosophen und Intellektuellen, die sich der anderen Seite des Menschen stellten, dem dunklen, unfassbaren, drastischen seiner Existenz. Und er beschäftigt noch immer Filmemacher. Die einen, die ihn zum Vorwand skandalisierender Erotikszenen machen, andere, die ihn als das begreifen, was er war. Ein Denker der Exzesse von Macht und Gehorsam. Und da ist allen voran Pier Paolo Pasolini mit seinem Film «Salò» oder «Die 120 Tage von Sodom» zu nennen. In der Szene, in der die 4 Freunde die nackten, wie Hunde an der Leine gehaltenen Sklavinnen und Sklaven füttern, zeigt sich, was des Marquis de Sade tiefster Gedanke war.
Man muss mit dem Verbrechen vertraut sein, um alle seine Reize zu kennen. Nur wer sich stets mit ihm abgibt, wird es später anbeten. Das erste Mal widerstrebt es, infolge Mangels an Gewöhnung. Das zweite Mal vergnügt es, das dritte Mal berauscht es.
Der Marquis de Sade, der Mann, der den Barock entzauberte, das war eine Sendung von Christoph Keller mit dem Historiker Volker Reinhardt, dessen Biografie «De Sade oder die Vermessung des Bösen» beim Verlag C.H. Beck erschienen ist. Die Zitate las Annelies Berger.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.